Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, einen sehr liebevollen Gast, einen sehr lebenserfahrenen Gast. Und ich darf euch schon sagen, ich würde hier jetzt mal ganz genau zuhören. Warum? Wir haben heute die einmalige Gelegenheit, mit einem Menschen zu sprechen, der aus dem philosophischen Studiengang über den Journalismus hin zum Unternehmertum zu einem Mega-Netzwerker jetzt in Berlin und auch deutschlandweit national sich quasi entwickelt hat. Hat eine große eigene Unternehmensgruppe, ist nicht nur in Berlin bekannt, aber ist ein echter, ich sag's mal ganz offen, in Amerika würde man sagen Spin Doctor, also ein Vernetzer, ein Weitblicker, ein Panoramabild-Nutzer. Und deswegen bin ich ganz, ganz, ganz dankbar, dass wir die Zeit mit ihm haben. Hier ist Frank Schmeichel aus Berlin.
Vielen
Hallo.
herzlichen Dank, Kai. Das ist sehr lieb von dir und
Ja.
ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen können. Es ist ein tolles Medium, das du da entwickelt hast und dass ich heute dein Gast sein darf, das freut mich außerordentlich.
Also wir hatten das ja vor ein paar Wochen vorbereitet, das ist auch an die Hörer. Wir haben uns jetzt hier nicht mal irgendwie gestern entschieden, heute einen Podcast zu machen, sondern wie ihr wisst, bereiten wir immer sowas vor. Es sind immer sehr wertvolle Gäste, deren Zeit ist sehr wertvoll. Das heißt, die Aussagen sind sehr wertvoll. Und deswegen kann ich nur empfehlen, genau zuzuhören, warum das kann für ein Unternehmen schon wachstumsentscheidend sein. Ich würde normalerweise sagen, ich würde jetzt alles liegen lassen. Ich würde den Sport aufhören, das Autofahren parken. Das Auto parken und einfach mal echt zuhören. Aber das ist jedem selbst überlassen. Ich bin also dankbar. Die wichtigste Sache ist, wir kennen oder Frank und ich kennen uns aus dem Bundeswirtschaftssenat. Das ist das Elitegremium des BVMW. Aber viel wichtiger ist in diesem Fall die lange journalistische, die lange Verlegertätigkeit von Frank. Seine eigene Verlagstätigkeit hat ihn natürlich zu einem immer Player gemacht. Oder er hat sich auch selber dazu gemacht. Warum? Es hat was mit Arbeit und Aufwand zu tun. Das ist mein erster Ansatz. Alle, die wir hier so bei uns im Podcast haben, haben einfach eine Expertise und auch eine Leistung schon vollzogen. Und denen ist das nicht irgendwie vom Himmel in den Schoß gefallen. Das heißt, da sind natürlich auch Erfahrungen und Erkenntnisse. Und die werden wir heute ein bisschen ausbreiten. Bevor ich jetzt hier weiter noch über Frank rede, ich will aber eins Wichtiges herausziehen. Er berät Unternehmen. Selber heißt es bei ihm Business Engineering in verschiedenen Bereichen. Wir können gar nicht alles aufzählen, was da eigentlich in seinem ganzen Bereich alles tätig ist. Aber stell dir vor, du willst irgendwo in einem neuen Bereich Fuß fassen als Unternehmer und überlegst, Mensch, wie gehe ich da eigentlich ran? Wie mache ich das eigentlich von der Sichtbarkeit her? Und jetzt rede ich nicht einfach nur so Social Media, sondern ich rede von Mensch zu Mensch. Das heißt, wir reden hier von Netzwerktätigkeiten offline. Und auf einer seiner Webseiten von Unternehmen steht einfach, einen Handschlag persönlicher Natur kann man nicht per E-Mail senden. Würde ich noch mal kurz zuhören, nicht wahr? Vertrauensaufbau in Klammern Handschlag in Klammern persönliche Kommunikation ersetzt auf keinen Fall irgendeine E-Mail. Und ich glaube, das kommt wieder zurück. Wir bei Feder Consulting verfolgen das Konzept auch, das gleiche. Warum? Wir haben immer wieder mehr Kunden, wie fast vor Corona, hier bei uns in Hamburg. Und die Intensität und der Erfolg der Unternehmen zeigt sich einfach deutlich auch in der Kommunikation. Und das ist das, was Frank mit seinem ganzen Team in den Unternehmen auch hervorragend spielen kann, positiv spielen, nicht spielerisch, sondern durch Arbeit spielerisch an die Unternehmen heranträgt und ihnen deswegen sehr viel Erfolg quasi zur Verfügung stellen kann. Aber das Unternehmen muss natürlich auch dem Frank auch zukommen. Also in den Shownotes und in den
Ja.
Beschreibungen packen wir nochmal die Kontaktdaten von Frank rein. Und ich würde auf jeden Fall mal Kontakt aufnehmen, warum das Portfolio an Möglichkeiten ist sehr groß. So, das ist so zum Anfang. Frank, ich habe gesagt, ein bisschen darf ich dich über dich erzählen. Aber wenn was fehlt, du hast natürlich auch politisch eine Agenda von Menschen, die du schon kennengelernt hast, die mit dir arbeiten. Als ich das vorbereitet habe, Goldman Sachs habe ich auf der Webseite von Kunden gesehen, KPMG. Also da sind richtig Riesenplayer dabei. Nur das für die Hörer, damit ihr nicht denkt, ach, das ist so eine kleine Journalistennummer. Nee, nee. Also ich würde jetzt nochmal ganz, ganz aufpassen. Warum? Hier ist ein Mann, der sich unsere quasi Gedanken und Antworten angenommen hat und die fragen wir jetzt ab. Also die erste Frage an den Frank ist, die wirtschaftliche Lage hat sich in den letzten 2, 3 Jahren oder auch schon davor ein bisschen verändert. Wir kommen aus Corona raus, dann die neue Politik. Und es soll halt nicht so stark politisch abdriften, aber seine Erkenntnisse wirken natürlich sehr stark auf die Wirtschaft ein. Also Frank, Was glaubst du, was ist die nächsten ein, zwei Jahre an wirtschaftlichen Entwicklungen möglich in Deutschland? Was sollten Unternehmer tun? Wo hast du so den ersten Tipp oder eine erste Erkenntnis, die du hier mal kurz durchpräsentieren kannst?
Also, ich bin grundsätzlich ein Optimist, aber was die politische Entwicklung betrifft, bin ich im Besonderen auch ein Optimist. Das liegt an den Wahlen. Wir haben in den letzten Jahren eine Regierung gehabt, die nicht auf Leistung und nicht auf den Unternehmer geschaut hat, sondern der auf Sozialsysteme geschaut hat, der auf Zuwanderer geschaut hat, der die Bürger federbetten wollte. Und ist ja auch verständlich, warum? Weil ich dadurch Stimmen bekomme. Das heißt, wir haben eine vollkommen verfehlte Sozial- und Arbeitspolitik gehabt, was dazu geführt hat, dass Deutschland abgerutscht ist im Ranking, in vielen Rankings. Ich will die nicht im Einzelnen aufzählen, aber in vielen Rankings abgerutscht ist. Die große Industrienation, die größte in Europa, Deutschland immer made in Germany, das war über Jahrzehnte ein Value und der ist systematisch zerstört worden. Ich will die Gründe jetzt auch nicht analysieren. Die Zusammensetzung der Regierung ist ja die Antwort. Also, warum bin ich optimistisch? Ich bin optimistisch, weil ich davon ausgehe, dass es eine konservative Regierung geben wird ab dem 23. Februar und wir dann andere Schwerpunkte wieder setzen werden. Nochmal, ich will jetzt nicht Wahlkampfslogans bringen, aber die Tendenz geht eindeutig wieder zu Leistung. Die Tendenz geht eindeutig wieder zum Unternehmertum, das ja die ganzen Sozialsysteme überhaupt finanziert. Das wird ja ganz häufig vergessen. Und
Ja, finde ich auch
insofern,
schrecklich. Ja.
ja, insofern gehe ich davon aus, dass es mehr Vertrauen der Wirtschaft in die Politik wieder geben wird, dass der Dialog konstruktiver werden wird und dass gemeinsam an einem starken wirtschaftlichen Deutschland, was man ja in den letzten Jahren gar nicht mehr sagen durfte, weil das war ja nicht, das war ja nicht kompatibel mit dem Mindset, der herrschte. Ja. Da wurden sich lieber Gedanken über Gender-Themen
Ja.
gemacht als über die Wirtschaftskraft unseres Landes. Gut, also da bin ich optimistisch und unser Business ist ja in der Tat diese beiden Pole, Wirtschaft und Politik zusammenzubringen. Als ich 1996 das Unternehmen gestartet habe, hatte ich Glück. Ich kam nämlich in eine Phase der großen Privatisierungs- und Deregulierungsthemen in Deutschland.
Ja.
Die Kritiker sagten, das Tafelsilber wurde verkauft. So,
Ja, genau, ich kenne das noch.
ja,
Genau
da
zu der
kamen
Zeit.
amerikanische, französische, da kamen alle möglichen Unternehmen nach Deutschland, kauften Stromunternehmen, kauften Gasunternehmen, Immobilienunternehmen und so weiter und so fort. Die Privatisierung und Deregulierung war unser Start und ein sehr guter Start. Warum? Es kamen Ausländer und ich erinnere mich an den weltweit bekannten Konzern, der auch den Suezkanal gebaut hat. Die wollten Wasserbetriebe in Ostdeutschland kaufen und die Berliner Wasserbetriebe kaufen. Und die kamen nach Deutschland mit einer Haltung, l'État, c'est moi. Ja, also wir sind jetzt die Franzosen und ihr könnt doch dankbar sein, dass wir euch diese maroden kommunalen Unternehmen abkaufen.
Ja.
Ja, war aber nicht ganz so einfach, weil, und das ist unser Kerngeschäft, wir haben diese Unternehmen, die fremd waren im Land und in den Kommunen sowieso, wir haben die navigiert durch die Politik, durch Verwaltung, durch Medien. Politik, auch damals gab es schon linke Regierungen, für die war das ja IGIT,
Ja,
Investoren.
genau.
Ja,
Kapitalismus, alles schwierig,
oh,
genau.
furchtbar. Ja, die wollen ja Geld verdienen. Das ist ja furchtbar. Die linken Medien sowieso, die stürzten sich gern auf diese Themen. Und da war es eben unsere Aufgabe, dahingehend zu beraten, dass diese Unternehmen als, ich habe immer den Begriff gern gehabt, Good Corporate Citizen, als
Ja.
ein Unternehmen, das nicht nur nimmt, wie eine Heuschrecke, das war ja ein anderes Wort, die kommen und grasen die Felder ab und sind wieder weg, sondern nein, das sind Unternehmen, die in der Mitte der Gesellschaft sich etablieren und ansiedeln und auch der Gesellschaft etwas zurückgeben aus ihrem Engagement. Das war unser Start. Und so sind wir durch alle Branchen gegangen, die ich eben schon aufgezählt habe. Wir haben die größte Immobilienprivatisierung mit Cerberus aus New York
Kenne ich, ja.
gemacht. Cerberus, der Höllenhund, natürlich auch kein geschickter Name für ein Unternehmen, das im kommunalen Bereich sich engagiert. Aber das war unser Kerngeschäft. Und das ist es heute noch. Heute ist natürlich viel Mittelstand auch dabei. Du hast es angedeutet.
Ja.
Natürlich bin ich aktiv im Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft und im Bundeswirtschaftssenat. Und es ist ganz entscheidend, dass auch der deutsche Mittelstand wieder zu einer Bedeutung zurückkommt. Denn der deutsche Mittelstand, der hat einen Ethos. Der denkt nicht in Quartalen, sondern der denkt in Generationen. Wie Christoph Ahlhaus immer sagt,
Ja.
der Generalsekretär des Bundeswirtschaftssenats und Präsident des BVMW. Und insofern ist das bis heute, nach fast 30 Jahren, immer noch unser Thema zu vermitteln zwischen den verschiedenen Bereichen der Öffentlichkeit, der Medien, der Wirtschaft, der Industrie, des Mittelstands und der Politik. Und insofern, wie gesagt, daraus resultiert mein Optimismus. Ich denke, dass wir da wieder zu einer Vernunft und zu einer Angemessenheit zurückkommen und zu einem Wertesystem, das eben tatsächlich die fördert, die dieses gigantische Sozialsystem, das wir hier entwickelt haben in Deutschland und was großartig ist, dass das auch weiter finanziert werden kann.
Das ist ja echt ein heftiger Punkt. Ich frage mich immer, wenn ich so Vorträge gebe oder für die Zuhörer und Zuschauer, Frank und ich sind ja bei dem Bundeswirtschaftssenat, das heißt, wir sehen uns auf verschiedenen Veranstaltungen, tauschen uns aus. Wir waren zuletzt, wo waren wir zuletzt? Ah, in Berlin waren wir zuletzt bei Welt, genau. Also bei Springer, aber beim Verlag. Und hatten da auch ein paar heftige Impulse, also positiv, ja, zum Thema Wirtschaft und Unternehmenswachstum. War zwar auch politisch im Hintergrund beleuchtet, aber im Vordergrund stehen ja die Unternehmen. Ja? Und da die Frage an den Frank: Hast du so ein paar, immer ein paar Schlagworte, ein paar Schlagsätze aus den letzten Jahren? Wie haben Unternehmen eigentlich die letzten Jahre mal so im Kopf verbracht? So? Und das jetzt in Bezug auf deine positive, optimistische Art in die Zukunft redet. Was hast du mit den Leuten besprochen? Was haben die mit dir besprochen? Was haben die, ich will nicht sagen, ihr Leid geklagt? Das ist ja jetzt nicht unternehmerisch, jetzt ihr Leid zu klagen, aber du bist mit Tausenden von Unternehmen zusammen, du hilfst denen, du vernetzt denen, du öffnest die Türen, du sprichst damit einmal Kontakte an, die andere nicht mal in der Nähe gehabt hätten, wenn du nicht da wärst. Die kommen ja mit dir, ich will nicht sagen, mit sehr privaten Problemen nicht, aber doch mit sehr sensiblen Themen bestimmt mit dir und äußern sich ja auch, was deren Strategie ist. Das musst du ja wissen, sonst kannst du ihnen ja gar nicht helfen und kannst die richtigen Türen nicht aufmachen. Was waren da so die ein, zwei für dich, ich will nicht sagen schrecklichsten, aber so die erkenntnisreichsten Aussagen von Unternehmen, mit denen die praktisch mit der Problemstellung auf dich zugekommen sind?
Das Kardinalthema überhaupt war das Thema Überbürokratisierung. Die Bürokratisierung in Deutschland ist ein Riesenproblem. Wir haben immer wieder Barrieren. Bei jedem Projekt, bei jeder unternehmerischen Aktivität fängst du an mit Hürden, mit 20, 30 Hürden, die du nehmen musst, und die werden im Verfahren immer mehr. Bürokratisierung war ein Thema, das wir immer hatten. Weitere Themen, die hinzugekommen sind, sind natürlich Fachkräftemangel, beziehungsweise die Fachkräfte auch unterbringen zu können. Das heißt Wohnungsmangel. Diese beiden Themen spielen ineinander. Die Energiepreise sind Themen und natürlich immer wieder auch in der Politik die Zurückhaltung, das ist jetzt vornehm ausgedrückt, sondern eigentlich ist es viel mehr. Es ist eigentlich die Ablehnung von unternehmerischen Aktivitäten gewesen in bestimmten Parteienspektren. Und das war unsere Aufgabe, dadurch zu navigieren, nicht weitere Hürden aufbauen zu lassen, sondern die Hürden systematisch abzubauen und entsprechend zum Ziel zu kommen. In Deutschland gibt es ja.
Du hast ja gesagt, das waren so die drei großen Themen. Das schreckt ja auch einen Teil der Unternehmen, die nach Deutschland kommen wollen oder die in Deutschland expandieren wollen, bestimmt ab. Das heißt, wenn ich sage, ich hätte weniger Bürokratie, ich will jetzt nicht prozentual sagen weniger, sondern grundsätzlich, wenn es geschmeidiger wäre, Wohnungen zu bauen, wenn es geschmeidiger wäre, vielleicht Naturschutzfelder nicht immer gleich nach dem möglichen Geburtenstamm einer möglich vorbeikommenden, was weiß ich, Spezialente gleich kaputt zu machen, wofür wir auch Verständnis haben. Wir haben viele Kunden, die im Nachhaltigkeitsbereich arbeiten, in der Wasserbebauung. Und da sehen wir, dass da fehlt dann auch wirklich auf der Seite derer, die sagen, ich will nicht sagen Berlin, aber es ist ja in ganz Deutschland so, Bürokratie, das ist das Kernthema, was viel Wachstum auch verhindert. So kommt das bei uns immer durch. Warum? Weil auch Unternehmen, du hast nur auch so ein paar große Player dabei. Ich kann mir vorstellen, wenn du da so große Immobilienplayer hast oder du willst irgendwelche ganzen Energieträger, zum Beispiel, hast ja schon ein paar genannt, die hier in Deutschland Fuß fassen wollen. Wir haben das Thema Wasserstoffaufbereitung. Wir haben ja tausend Sachen bei dir. Wenn die das so bei dir, die kommen ja mit dem Wissen schon, dass das bürokratisch wird, dann sollst du denen ja helfen, dass das auch von der Kommunikation besser wird, weil das hilft denen ja. Das ist ja dein Job, dass halt die Verständlichkeit, das, was die machen wollen, wird, ich sag mal, geschmeidiger für die Öffentlichkeit, damit auch klar wird, was da eigentlich an Investitionen stattfinden soll. Und wir haben ja auch so die Erfahrung, dann gibt Unternehmen, die sagen, wissen Sie was, ich mache ja gar nichts, ich expandiere auch nicht mehr. Wir bleiben jetzt so, wie wir sind. Warum? Ich kann diesen ganzen Schriftkram, da kann ich ja zwei Leute einstellen, nur um unseren Betrieb aufrechtzuerhalten. Da reden wir noch einmal von Expansion, da reden wir nur von Aufrechterhaltung zur Erfüllung von bürokratischen Anforderungen. Das ist ja das, was du vorhin quasi angedeutet hast. Wie siehst du das? Oder kannst du es abschätzen? Oder kannst du vielleicht sogar sagen, Mensch, von 100% deiner normalen Kunden haben 30% gesagt, wissen Sie was, Herr Schmeichel, tolle Sache, freuen wir uns auch. Aber Deutschland ist mir jetzt aktuell mal zu blöd, um es mal jetzt ganz profan zu sagen.
Ja,
Gibt's da sowas?
also Gott sei Dank ist das zu hoch gegriffen mit 30%.
Okay.
Das sind ja langfristige unternehmerische Entscheidungen, ob ich in einem Land wie Deutschland mich niederlasse und Geschäftsaktivitäten entwickle. Und du hast es eben vollkommen richtig gesagt, die Leute wissen natürlich, dass Deutschland ein bürokratisches Land ist. Aber in der Tat, ich sage mal andersrum, es wären mehr Unternehmen nach Deutschland gekommen und würden mehr Unternehmen in Deutschland investieren, wenn diese Barriere, wenn es niederschwelliger wäre. Es ist ja tatsächlich so, du hast eben gesagt, viele expandieren nicht mehr, sondern sie konsolidieren. Es gibt viele Unternehmen, die verlassen im Moment Deutschland. Das ist, dass wir haben eine Umfrage im BVMW, wo dieser Trend ganz klar dargestellt wird. Und das muss doch verhindert werden. Und darum muss jetzt, wie die Politiker jetzt im Wahlkampf natürlich hoffentlich nicht nur als Wahlkampfversprechen postulieren, der Bürokratieabbau muss passieren. Es muss, du hast es so schön gesagt, es muss smoother werden. Und es muss ein besseres Klima für Investoren sein. Die dürfen sich nicht als Feinde hier behandelt sehen, sondern die müssen sehen, sie sind willkommen. Willkommenskultur muss reetabliert werden. Und auch das sind alles Aufgaben, an denen wir dann arbeiten. Und das ist ganz viel individuelle Überzeugungsarbeit. Und das ist ja bei euch auch so. Die Fördermittelberatung ist ja ein ganz wesentliches Element einer Unternehmensetablierung oder eines Unternehmenskaufs, ja. Und da gehen ja viele über die Bundesländer und fragen, wer macht denn die attraktivsten Bedingungen? Das ist ja genauso, dass ihr da auch unterwegs seid bundesweit und schaut, wo ihr für die Unternehmen die besten Konditionen bekommt. Das gehört ja heute mit dazu. Das wissen wir ja. Man hat es in Amerika gesehen. Und da muss Deutschland insgesamt einfach attraktiver für Unternehmen werden.
Was ist so, wenn ich jetzt Zuhörer wäre? Man sagt, Mensch, wie kann mir der Frank helfen? Jetzt habe ich verstanden, der macht den Job seit fast 30 Jahren. Der kennt ja Leute, da wären andere dankbar für, wenn man die mal überhaupt beim Namen nennen dürfte. Das ist nun mal so, wenn man so lange im Job ist und durch deine gesamte Verlags- und Beratungstätigkeit mit deinem ganzen Mitarbeiterstamm hast du natürlich auch Menschen um dich herum, die in der Öffentlichkeit stehen, die nicht immer sofort immer das sagen können, was sie vielleicht gerne sagen wollen würden. Aber du verbindest ja Unternehmen
Genau.
international, national. Das heißt, da kann ja, du berichtigst, wenn ich falsch liege, da kann ja ein klassisches Unternehmen zu dir kommen und sagen, ich habe da eine Wachstumsposition irgendwo vor, ob der jetzt eine Neugründung plant oder eine Filialisierung oder der will auf jeden Fall das Thema, der hat verstanden, Politik ist ein wichtiger Treiber, Wirtschaft und Politik zusammen ist ein wichtiger Treiber. Beim Frank habe ich beides zusammen, der hat schon so viele Türen geöffnet, politisch, wirtschaftlich zusammen, der hat auch ein Netzwerk, das ist ja dein Arbeitswerkzeug, wenn ich es falsch sage, sag Bescheid. Wie kommt der am besten zu dir ran? Okay, natürlich kann er dich anrufen, aber mit was findest du, wo matcht das am besten? Wir haben ja auch so ein sag mal, Kundenprofil, wo ich sage, okay, wenn jemand so auf uns herantritt, dann können wir ihm auch besser helfen. War nicht perfekt, aber ich weiß schon, okay, es gibt ja auch wiederum Anfragen bei uns und die wird es bei dir auch geben und darauf will ich hinaus, wo du sagst, ah, das ist nichts für uns, ja, sodass ich auch eine klare sag mal, Verbindung zu dir herstelle. Also, was ist eigentlich so dein oder so die besten 3, 4, 5 Wunschkunden oder Wunschprojekte, wenn du es auch nennen willst, mit welcher Aufgabenstellung fühlst du dich oder mit eurem Unternehmen eigentlich so, wo du sagst, das ist einfach unser Ding, so, ne? Das machen wir seit Jahr und Tag und das haben wir aus der Tasche. Was ist so das, wo du sagst?
Ja, also wir sind zwar branchenübergreifend tätig, aber es gibt schon Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist ganz klar die große Thematik Energiewende, Dekarbonisierung. Ein weiteres großes Thema ist Stadtprojektverkehrsentwicklung. Das dritte große Thema ist Software und inzwischen mehr und mehr die Unternehmen, die sich mit den Chips und mit der Energie, die für ChatGPT notwendig ist, beschäftigen. Also das sind Felder, also das sind die Entwicklungsthemen, die in ganz Deutschland oder in der ganzen Welt Kernthemen sind. Das sind auch die Themen hier unserer wirtschaftlichen aktiven Unternehmen. Und das macht unglaublich viel Freude, weil das sind alles Zukunftsthemen. Ja, dann noch ein ganz wichtiges Thema, vor dem viele Unternehmen stehen, das ist die demografische Entwicklung. Das ist Nachfolgeregelung, ja, ein Riesenthema. Ja, und da bewegen wir uns. Und du hast es angesprochen, manchmal muss ja ein Proof erstmal her. Da kommt jemand und sagt, er möchte ein Datacenter errichten. Diese Datacenter werden gebraucht. Wir brauchen unglaublich viel Energie. So, und das sondieren wir dann oft erstmal in einer Kommune. Ist das machbar? Vom B-Plan her. Ist da ein Wille her? Ist da ein Druck her auch von der Politik, dass die diese Energie zur Verfügung stellen müssen für die Unternehmen, die die nachfragen? Und so weiter und so fort. Also wir sondieren dann in einem ersten Gespräch, was ist das Ziel des Unternehmens? Dann zeigen wir den Weg auf. Wo müssen wir beginnen? Beginnen wir beim Ministerpräsidenten oder beginnen wir beim Landesminister? Beginnen wir beim Oberbürgermeister oder sonst wo? Wo stellen wir das Projekt dann vor, ohne zu viel Druck zu machen? Es wird implementiert und natürlich ganz wichtig, der Unternehmer, das Unternehmen wird dargestellt als ein Unternehmen, das sich langfristig engagieren will. Also nicht die Heuschrecke, die kommt, abgrast und ist wieder weg, sondern es ist ja immer ein Geben und Nehmen. Die Unternehmen geben ja nicht nur Steuern, sie schaffen nicht nur Arbeitsplätze, sondern sie engagieren sich eben auch gesellschaftlich über Sponsorings und wo macht es Sinn, sich zu engagieren und so weiter und so fort. Also das ist das bei einem Bundesligisten im Fußball, ist das bei einem kleinen Sportverein, ist das bei der Feuerwehr. Das klingt jetzt klein, aber das sind Erfolgs Parameter, in dieser Gesamtstrategie einen konstruktiven Dialog mit der Politik, Verwaltung und natürlich auch mit den Medien zu bekommen. Ja, es ist eine Positionierungsfrage.
Das klingt ja jetzt, also erstmal vielen Dank für diese offene Form der Information. Zu uns kommen ja meistens dann Unternehmen, die investieren wollen, die haben das ja gar nicht, also diesen gesellschaftlichen Aspekt gar nicht auf dem Schirm. Wir machen das ja auch nicht. Das wäre nochmal ein Punkt, den wir nochmal tiefer besprechen müssen. Warum? Ich kann mir auch vorstellen, weil wir ja auch also Unternehmen haben mit Produktionsstätten. Nicht jeder hört ja auf zu produzieren in Deutschland. Es gehen auch viele aus Deutschland raus, aber es gibt ja auch, was sehe ich ja bei uns hier in der Pipeline, die wir haben, Unternehmen, die 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 Millionen Produktionsstätten neu aufrichten. Sei es für Nischenanbieter oder für Zulieferer im Automotive oder in der Space oder auch Aeronautik. Das sehen wir nicht nur in Hamburg, das sehen wir in ganz Deutschland. Oder die quasi sagen, ich habe mein Mutterunternehmen hier in Deutschland, kriegen wir die Förderung auch ins Ausland rein. Oder sogar ausländische Unternehmen, die hier ein Unternehmen kaufen in Deutschland, ein deutsches Unternehmen, und dann expandieren. Ist ja auch ein Riesenthema. Das ist ja für die meisten, sag mal, wenn man das so in den sozialen Medien, werden solche Themen ja selten gespielt. Da geht es ja nicht so um solche strategischen Positionen zu sagen. Ist da die Infrastruktur vorhanden? Das sind ja High-Level, sag mal, Know-how-Einheiten, die man da braucht. Warum? Ja, das ist ja immer dein Thema. Du sondierst ja wie so eine Art Erkundungsoffizier die Lage vorab. Will nicht sagen Lobbying, aber du machst ihn ja erstmal das ganze Thema so gangbar, dass es auch dann eine erfolgreichere Expertise erfahren kann durch dich. So habe ich das verstanden. Und deswegen die Frage. Was glaubst du aus deiner Sicht sind eigentlich so die drei wichtigsten Fehler oder der größten Fehler, die Unternehmen so machen können? Warum? Die hören ja jetzt irgendwo zu beim Autofahren oder sitzen irgendwie im Fitnessstudio und sagen, Mensch, das ist ein ganz neuer Blickwinkel, den Frank da aufgemacht hat. Ich habe das immer nur als einzelne Investition gesehen und jetzt muss ich da feststellen, so eine Investition ist für sich allein genommen vielleicht gar nicht erfolgreich. Da gehört ja noch so ein bisschen Surround-Umfeld zu. Ein Teil davon kannst du regeln, kannst ja jetzt auch nicht alles aus dem Weg räumen. Du kannst ja auch nicht die Probleme, die so ein Unternehmen mit sich bringt, einfach sagen, ja, das kann ich schon wegsprechen. Du bist zwar sehr erfolgreich mit dem, was du tust, aber was sind trotzdem die drei größten Fehler bei dem Thema, irgendwo sich zu etablieren vom Unternehmen aus dem Bereich Sichtbarkeit, ich sag mal, Lobbying, Netzwerken, Projekt, sag mal, auch vorzustellen, so von der Gedankenstruktur her. Wo ist da von der
Ja.
Geschäft im Vorstellungsbereich. Wo sind so die drei größten Fehler, wo du denen auch helfen wollen würdest und könntest?
Also ein Fehler ist die Komplexität eines solchen Genehmigungsverfahrens oder einer solchen Unternehmensansiedlung oder eines
Okay.
Unternehmenskaufs zu unterschätzen, die Komplexität zu unterschätzen. Das zweite Thema ist sicherlich ganz klar zu erkennen, und das tun viele nicht, dass es nicht nur Verträge sind und juristische Themen, ein Vertrag zwischen X und Y, der geschlossen wird, sondern dass bei größeren unternehmerischen Aktivitäten immer die gesellschaftlichen Belange mit eine Rolle spielen. Und das Dritte ist, dass oft die Hierarchie des Dialogs nicht eingehalten wird. Also da fängt man an, da kommt man und geht naiv los und sagt so, ich will in, ich sag mal, Düsseldorf mich engagieren. Dann gehe ich mal zum Oberbürgermeister. So, aber vielleicht ist der schwach, vielleicht ist der Fraktionschef einer Partei viel stärker. Das heißt, man muss vorher erst mal schauen, wer sind denn die am Ende, die mir den grünen Stempel, Baugenehmigung zum Beispiel, oder überhaupt den Stempel geben, dass ich mein Unternehmen etablieren kann. So, die nicht mit einer Naivität rangehen, das ist oft ein Fehler, dass man denkt, hoppla, da bin ich und jetzt stolper ich da mal rein, sondern dass da, man kann mit einer falschen Ansprache, mit der falschen Person viel kaputt machen. Und das eben zu strukturieren, das wäre der Rat, den wir geben, den wir unseren Kunden auch geben, und das Verfahren strukturiert aufzusetzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da ist es natürlich genauso wichtig, dass man dann nicht als Newcomer kommt, sondern dass man dann auf die Personen setzt, die nicht nur die Strukturen kennen, sondern die dann auch die handelnden Personen kennen.
Ich will das mal kurz auch für die Zuhörer und Zuschauer noch ein bisschen aufbröseln, weil vielleicht stellt der Frank hier sein Licht auch unter den Scheffel. Ich sage euch aus der Praxis mal etwas, wo wir wirklich Honorar verlieren, weil Projekte nicht aktiviert werden können. Wir haben aktuell bestimmt so, ich will jetzt nicht sagen 200, aber ich weiß, es sind über 100 Projekte, die bei uns auf Standby sind. Da ist eins dabei, zum Beispiel Schrottplatzansiedlung. Dann sagen einige, ja, was daran so schwierig sei, ja, das ist ja Umweltbehörde. Ja, das ist nur, das ist das Schlimmste, was sofort kommt. Naturschutzbereiche, warum so ein Schrottplatz, braucht ja Platz. Da musste erstmal Ackerfläche, Brachland, Umwandlung, dann in gewerbliche Flächen umgewandelt werden. Das sind alles politische Entscheidungen. Für den Unternehmer ist das ein Investment, für uns auch. Wir sagen alles klar, Grundstück kaufen, Förderung, Hochbau machen, Presse machen, Umweltgutachten muss sowieso sein. Das wird bei vielen Förderstellen heute auch erwartet. Aber das reicht da nicht. Das Projekt ist jetzt seit 1,5 Jahren schon in verschiedenen Gremien und der Mensch sitzt da alleine vor, ja, weil wir haben vor uns da gar keine Gedanken drüber gemacht. Das ist auch nicht unser Job, weil wir machen nur das mit dem Geld. Aber diese Position hätte man vorher wahrscheinlich geschmeidiger aufbauen können, um den Leuten erstmal zu erklären, was soll da passieren. Ja, und nicht Schrottpresse und sieht schlecht aus, sondern das ist ein hochmoderner Betrieb, den gibt es schon seit 8 Mal in Deutschland und er wollte einen 9. Betriebsstandort im Süden von Deutschland aufrüsten und es ging da nicht. Ein anderes Beispiel, das sind so Sachen, wo ich glaube, da geht es auch um 6, 7, 8, 9, 10 Millionen Euro. Das heißt, das wartet jetzt, investiert zu werden. Da sollen auch noch 8, 9 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die werden auch nicht geschaffen, weil das Projekt halt nicht aktiviert ist. So. Dann haben wir etwas, ein bekannter Fernsehkoch ist in Mitteldeutschland aktiv so, und hat natürlich aufgrund seiner öffentlichkeitswirksamen auch TV-Arbeit kommt dann anderes Licht auf die Person. Das heißt, das Projekt wird anders beleuchtet. Und zwar meistens von den einen sehr viel kritischer und von den einen auch sehr viel positiver. Aber die Kritiker sind, haben einfach auch noch eine Stimmengewalt. So, das sind alles so Themen. Da geht es auch um eine Hotelanlage mit einer Nachhaltigkeitsküche und sehr, sehr komplex auch mit einem Zuzugsbereich von neuen Arbeitsplätzen. Und da scheitert das Projekt, das ist das, was Frank vorhin sagte. Das ist nicht nur Wohnraum. Jetzt hat er eine zweite Gesellschaft gegründet, um eine Wohnbaufirma zu generieren. Sagen eigentlich, was? Der muss eine zweite Gesellschaft gründen, um Wohnen zu bauen. Sag, ja, da hat er einen Generalunternehmer aktiviert, der das alles baut. Aber das sind alles Genehmigungsverfahren. Warum? Jetzt haben wir einmal den gewerblichen Bereich und einmal den Wohnbaubereich, der nicht gewerblich ist. Und das muss alles zu einer gleichen Zeitschiene zusammengeführt werden. Und du brauchst in der Politik auch noch das, sagen wir mal, den Rückhalt, dass beide Projekte positiv quasi beleuchtet werden können und sich keiner quasi der Gefahr aussetzt, in der Öffentlichkeit, in der Politik, aufgrund dieser öffentlich bekannten Person sag mal, in den Rahmen gestellt zu werden. Ja, da werden irgendwelche, sag mal, komischen Gespräche geführt und Gelder geflossen. Nee, da geht es gar nicht darum, warum. In der Förderung, da muss der Kunde sogar unterschreiben, dass er, das nennt sich PoI, Person öffentlichen Interesses, da gibt es ein extra Formblatt für in der Förderung,
Ja.
wo abgefragt wird, wer ist denn daran beteiligt und wer hätte vielleicht Einfluss auf das Unternehmen. Ja, das gibt es in der Förderung auch. Also, ihr merkt, da sind die Schnittstellen sehr groß. Also, als Zuhörer einfach mal gucken, wenn du investieren willst, dann hast du ein größeres Investment. Jetzt nicht, wenn du eine Coaching-Action willst in Berlin mit dem One-Man-Büro, sondern darum geht es nicht, sondern wenn wir hier wirklich von Material reden, wenn wir wirklich auch von gesellschaftlicher Infrastruktur, Einflussnahme reden, dann würde ich mal überlegen: Mensch, das habe ich so noch gar nicht beleuchtet. Ich frage mal einen Frank. Aber das war ja nur so ein Thema. Hast
Ja.
du noch einen zweiten? Du hast ja so drei Themen genannt. Ist das das, wo man sagt, okay, also wir sehen ja, dass der Honorar deswegen bei uns nicht fließen kann, weil das Projekt steht. Das heißt, wir haben Anfangshonorar, aber wir das Umsetzungshonorar, was wir eigentlich haben, können wir nicht aktivieren. Also von da ist unser großes Interesse, dass Menschen wie du und deine Unternehmen da den Leuten auch die Türen öffnen können, um Projekte dann auch umsetzbar zu machen. Das ist ja elementar. Ob es in der Infrastruktur ist, ob es Energiebereich ist, das hast du schon erwähnt. Das fließt ja aber auch all den Zuschauern mal im Kopf, Dinge anders zu beleuchten und darüber anders nachzudenken. Weil ich glaube, viele sind zu oberflächlich, wenn sie an Wachstumsstrategie denken, sind nicht, sagen wir mal, mit Kenntnissen beseelt, die es braucht, um solche Projekte auch anzuschieben. Das sind ja meistens Entwicklungsprojekte, die auch langfristig dann geplant worden sind. Und wann willst du eigentlich angerufen werden? Ganz offen. Also wann, wenn jemand sagt, ich habe da ein Projekt vor, morgen wollen wir bauen und alle sind gegen uns, dann würde ich sagen, okay, das wäre für uns auch zu spät. Wann ist so der ideale Punkt, wo man sagt, so, ich muss mal den Frank Schmeichel erstmal, ich muss den erstmal anrufen, um mal zu fragen, in welche Richtung das Ganze läuft. Wo ist der beste, liebste Standpunkt, wenn man mit dir Kontakt aufnimmt oder mit euch?
Das ist einfach zu beantworten. so früh wie möglich. Das heißt, wenn die Projektidee da ist
Okay.
und noch nicht mal die architektonische Umsetzung, sondern da ist diese Projektidee oder meinetwegen hat er dann auch schon einen Architekten dran bei einem Stadtentwicklungsprojekt, bei einem was auch immer. Dann und er noch nicht damit in der Verwaltung vorstellig geworden ist. Denn wie
Ah, okay.
gesagt, wenn ich einmal den falschen Ansprechpartner habe, man darf doch nicht vergessen, dass Politiker auch Menschen sind. Und da sind verschiedene Parteien, da sind verschiedene Fraktionen, die geben sich was, die nehmen sich was. Das ist ein Spiel. Und wenn ich da einmal falsch auflande, dann kann das ganze Projekt in die falsche Richtung gehen. Und das muss vorher sondiert werden. Und ganz wichtig, man muss in einem frühen Stadium auch berücksichtigen, was ist denn der Mehrwert für die Kommune und was ist denn der Mehrwert für den Politiker, der das dann genehmigt. Also er kann mit einem tollen Projekt, das Steuern erwirtschaftet und Arbeitsplätze schafft, beim nächsten Wahlkampf glänzen, hat gepunktet, ist doch toll.
Ja.
Also muss man auch diese Betrachtungsweise mit einbeziehen und nicht nur sagen, so, hier ist meine Idee, die ist großartig und die können froh sein, dass ich mich hier ansiedle, sondern nein. Es sind manchmal ganz menschliche Themen, das weiß ich aus der Erfahrung und darum, du hast es eingangs gesagt, you cannot email a handshake. Es sind eben ganz viele menschliche Themen, die Gott sei Dank heute immer noch eine Rolle spielen. Noch ist alles, ist nicht das ganze, die ganze Kommunikation digitalisiert. Und darum geht es ganz oft. Manchmal sind es Sympathiethemen, ja. Manchmal sind es Ost-West-Themen, die du berücksichtigen musst. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, in bestimmten Regionen gehe ich dann mit Mitarbeitern dorthin, die aus der Region kommen oder die aus diesem Teil Deutschlands kommen, ja. Weil da ist immer noch eine andere Kultur und immer noch ein anderes Verständnis. Das muss man alles berücksichtigen und dann kann man auch erfolgreich sein.
Ist es eigentlich so vom Entstehungszeitpunkt so, dass das erst bei dir der Verlagsbereich war? Da bist du ja eigentlich aus dem journalistischen Bereich. Du warst bei ZDF, Sat.1, du hast da das große Spiel alles hinter dir, im positiven Sinne. Du kennst also wirklich die gesamte Bühne. War das eigentlich der Startpunkt, damit die Hörer auch verstehen, macht er jetzt Beratung oder macht er jetzt Verlagshaus? Ich habe das so verstanden, bisher weiß ich, was du machst, aber auch für die Hörer, dass dein ganzer, sag mal, dein ganzer journalistische PR-Marketing-Kontext ist, da sehe ich so eher als Werkzeug, das
Richtig.
zu tun, was du in der Beratung eigentlich anbietest. Ist das richtig umgesetzt?
Also, du hast vollkommen recht. Ich komme aus dem Journalismus, habe da verschiedene Stationen gemacht, war auch im Axel Springer Verlag, da wo wir uns neulich getroffen haben. Du
Ja.
hast es eben angesprochen, das war mein Terrain. Ich war für die Buchverlagsgruppe Ullstein Lang Müller zuständig, die ganzen großen Verlage Ullstein, Propyläen und so weiter und so fort. Und da haben wir ganz viele Veranstaltungen mit ehemaligen US-Präsidenten, mit Henry Kissinger, mit vielen, vielen anderen dort oben im Journalistenclub des Axel Springer Verlags gemacht. Das heißt, ich kenne die journalistische Seite, ich kenne die Verlagsseite. Und dann in der Tat nach der Wende 1992 kamen die Investoren nach Deutschland und wollten partizipieren am Wiederaufbau in Ost. Und da habe ich dann von Ronald S. Lauder, einem der Söhne von Estée Lauder, das Angebot bekommen, zu ihm zu kommen und TV-Stationen in ganz Europa, Osteuropa zu kaufen, aber auch Projektentwicklungen zu machen, zum Beispiel am großen Checkpoint Charlie, der ja weltberühmt ist. Und so bin ich dann rübergewechselt sozusagen und nach einigen Jahren mit Ronald Lauder habe ich dann das eigene Unternehmen gegründet, weil da einfach viele dann kamen und viele diesen Rat brauchten und ich empfohlen wurde. Und so hat sich das dann ergeben. Und so ist es bis heute. Wir leben ausschließlich, wie du ja auch, vom Empfehlungsgeschäft. Also das ist das Angenehme, dass man, wenn man gut geleistet hat, empfohlen wird und dann es sich immer weiterentwickelt. Also ja, unser Verlag, unsere Verlage, die ich dann auch gekauft habe, die Berlin Box in Berlin ist in diesem Jahr 25 Jahre alt und ist sehr gelobt und sehr akzeptiert und ist eben eines der wichtigsten Medien in der Hauptstadt. Das hilft uns, dass wir die Verlagsseite haben, weil ich habe ja eben gesagt, Politik, Verwaltung, Medien, das sind die Partner der Wirtschaft. Und bei den Medien ist es dann so, wenn du eigene Verlagsprodukte hast oder jetzt unsere eigene TV-Sendung, der Mittelstand, das Unternehmergespräch und solche
Ja.
Formate, die helfen eben, dass ich auch die Botschaften unserer Kunden in unserem eigenen Mediennetzwerk eins zu eins rüberbringe und nicht verfälscht durch Journalisten, die die Story, eine positive Story, ins Negative drehen wollen, weil sie ja Investigativjournalisten sind und nicht Positives berichten wollen, sondern gerne doch einen Skandal, aufdecken möchten.
Ja, das ist also das auch für unsere Zuschauer und Zuhörer. Du lässt es ja dann auch so, wie es ist. Das heißt, die Unternehmer, die zu dir kommen, genießen ja und du auch das Vertrauen gegenseitig. Das heißt, da wird nichts
Ganz
verdreht,
wichtig.
was du als verfälscht genannt hast. Ich habe das auch schon in vielen Interviews gesehen. Da muss man, wenn man der anderen Seite nicht 100% vertraut, dann kommen meistens nur so halbgare Aussagen raus, weil man immer darauf achtet, dass das ja morgen irgendwo in der Zeitung stehen könnte. Das ist nur ein Tipp an die Zuschauer, Zuhörer hier von uns. Das ist natürlich was anderes, wenn man sich an den Frank wendet und sagt, wir haben hier ein Projekt oder es geht um was auch immer im Bereich der PR. Das bleibt ja dann auch in dem Rahmen, der dann gewünscht ist und der wird nicht zerfetzt. Das heißt, ich habe natürlich einen hohen, sagen wir mal, einen Sendungsgrad mit den richtigen Inhalten und das sehe ich immer als Vorteil. Es ploppen ja überall irgendwelche lustigen Journalisten auf, die wieder irgendwie am liebsten die Nadel im Heuhaufen suchen und dann wieder was Negatives draufschalten. Da trauen sich auch schon viele unserer Kunden gar nicht mehr in die Medien rein, weil wenn du es erstmal aus der Hand gibst, ist das wie so bei so einem Huhn. Wenn du da die Federn rausrufst, kannst du nie wieder reinstecken. Ja, wenn man also irgendwas gesagt hat,
Ja.
dann ist es irgendwie vertont, und visuell festgehalten und wird dann meistens aus dem Zusammenhang heraus, das sehen wir immer mehr in den letzten Jahren, dann auch teilweise negativ veröffentlicht und dann kriegen Unternehmen schon einen schlechten Start. Das ist ja auch etwas, was du absicherst, das habe ich das verstanden auch, das habe ich auch schon gesehen bei dir, von daher wollte ich es nochmal hervorheben. Hier ist es ja etwas medial Professionelles, was ich sehr schätze, deswegen auch die Zeit heute, vielen Dank. Lass mich noch so ein bisschen was herauskitzeln, wenn du noch Zeit hast, ich frage ganz
Ja.
höflich. Wenn du, die Berlinbox ist ja nun wirklich ich mal, sagst du auch ein fettes Medium. Ja, da sind ja honorige Persönlichkeiten drin. Da du bist, ich werde das gar nicht alles aufzählen, wenn man auf die Berlinbox guckt, auf die Webseite, dann kann sich jeder Zuhörer und Zuschauer sehen. Das werden wir auch noch verlinken hier in den Shownotes auch, was da alles für eine Reichweite an Netzwerken stattfindet. Die haben ja einen sehr, sehr persönlichen Kontakt zu dir, die Menschen. Nicht nur, weil du der Chef bist, sondern das ist natürlich die langjährige Vertrautheit mit den Menschen. Auf was achtest du persönlich selber, dass es den Unternehmern, dass es den Politikern bei dir gut geht? Was sind so deine drei Werte, wo du sagst, also dafür stehe ich, deswegen kommen die Menschen auch zu mir oder zu deinem Unternehmen? Deine eigene Position.
Ja, also ich denke, Konzentration ist ganz wichtig. Wir konzentrieren uns auf einen Kunden. Wenn der da ist, dann ist er da und dann klingelt nicht das Telefon, sondern Konzentration auf den Kunden, auf die Person und auf die Aufgabe. Dann Erreichbarkeit. Ja? Es ist ganz wichtig bei vielen Projekten, die wir haben, da musst du erreichbar sein. Ja? Da kannst du nicht einen halben Tag nicht erreichbar sein. Wir sind erreichbar. Und wir identifizieren uns mit unseren Kunden. Wir machen das Projekt. Häufig nehmen wir die Sprecherrolle auch für Unternehmen ein. Wir identifizieren uns und wenn das gewünscht ist, geben wir auch das Gesicht nach außen, weil viele Kunden wollen einfach nicht selbst auftreten. Ja. Sondern wollen dann, dass jemand eine Sprecherfunktion übernimmt. Das sind Tugenden, die wertgeschätzt werden. Und nun bin ich nicht mehr 30. Das heißt, ich signalisiere auch, dass ich eine gewisse Lebenserfahrung habe. Da wird bei jüngeren Unternehmern, Managern, wird gerne darauf zurückgegriffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das macht mich auch stolz und das freut mich auch. Aus vielen unserer langjährigen Kundenbeziehungen sind auch Freundschaften geworden, weil man eben dann nicht nur über das jeweilige Ziel, das man gemeinsam verfolgt, spricht, sondern über viele andere Themen und dann über das Engagement im Bundeswirtschaftssenat oder auch im BVMW. Da entstehen dann eben auch gemeinsame Reisen, Delegationsreisen und so weiter und so fort. Da entstehen ganz andere Qualitäten von Beziehungen. Und das ist mir auch wichtig. Also da ich eben nicht mehr 30 bin, sondern etwas älter, kann ich es mir auch leisten zu sagen, als wenn da ein totaler Unsympath rüberkommt, dann sage ich auch mal dankend, nein, unsere Kapazitäten sind ausgelastet. Ja? Also das Menschliche in der Kundenbeziehung ist eine wichtige Komponente für den Erfolg.
Dann lass mich so Richtung Schluss. Du hast das letzte Wort gleich, danach sage ich nichts mehr. Aber um diesen Schluss einzuleiten, für mich zusammenfassend ist es ja so, viele reden ja von mehr Werbung und Marketing und PR und tausend Sachen. Du bist ja der Ansprechpartner, wenn wir mal außerhalb dieser Social-Media-Blase uns Wirtschaftswachstum angucken wollen. Das heißt, wenn wir, dann reden wir von Offline-Business. Dann reden wir natürlich von Mensch-Business. Das heißt, zu dir kann man ja alle Unternehmen, ich will nicht schicken, nicht, aber das kann man dir alle hinempfehlen, die sich Gedanken machen, wie kann man eigentlich neben Social Media seine Netzwerke in Berlin, in Deutschland, in verschiedenen Bereichen ausbauen. Die sind bei dir richtig, um vielleicht frühzeitig Türen zu öffnen, um vielleicht frühzeitig auch wirtschaftliche Entscheidungen mal zu beleuchten, wo sie vielleicht am besten hinpassen und auch frühzeitig einen Gesprächspartner zu haben, der schon dort ist, wo diese Unternehmen ja gerne hinwollen. Das ist ja etwas, das kann man sich ja gar nicht, also mal erkaufen. Deswegen habe ich schon gefragt, so diese Zugangswege, diese vertrauten Positionen, die Werte, die du da vertrittst, das spiegelt ja auch deine anderen Gesprächspartner oder eure anderen Gesprächspartner wider, sodass sich ja Menschen oder Unternehmer an dich wenden können und die sagen, Mensch, ich glaube, wenn wir mal das gesamte Social Media Digital Business weglassen, es gibt auch noch eine andere Welt, die ist immer noch am Leben und die lebt für große Projekte, ich glaube, viel intensiver als Social Media, weil Social Media so öffentlich ist, aber nicht alle Projekte in die Öffentlichkeit gleich am ersten Tag sollten. Das ist so unsere Erfahrung. Bei uns heißt das, damit die Leute nicht denken, wir haben nichts gemeinsam, eine ganze Menge haben wir gemeinsam mit Frank. Bei uns heißt das, projektbekannt im Markt verbrannt. Das heißt also, wenn zu früh die Investoren, die wir haben, dem Unternehmer mit ihren Gedanken nach draußen, ich sag's mal wirklich, rumblasen, noch gar keine Grundlage haben, dann kann man schon Zugangswege sich verprellen. Und das, glaube ich, wird in den nächsten
Vollkommen richtig.
Jahren wird viel intensiver sein, dass Unternehmer, die investieren wollen, die damit auch eine positive, sag mal, Verbindung hinstellen wollen in die Öffentlichkeit. Das fängt an mit. Wir haben jetzt in Sachsen eine große Stahlbaufirma, die eine neue Automatenstruktur von, da kostet die Maschine 7 Millionen Euro. Dann sagen sie, ja, die siedeln sich ja nicht an, die sind ja schon da. Sag ich, naja, aber natürlich will das Umfeld auch wissen, was passiert da. Da wurden Steuergelder, Zuschüsse in Höhe von 1 Million Euro reingepumpt, muss man aber sagen. Das finden ja nicht alle gut. Ja, also nicht denken, dass das alle toll finden. Wenn sagen wir, da werden Arbeitsplätze geschaffen und gesichert, neue Innovationen investiert, das Unternehmen hat das alles gemacht, 7 Millionen ist ja auch mal ein Schub für so eine Gegend. Ja, aber das ist etwas, das kann man positiver begleiten, indem man die richtigen Worte, die richtigen Medien findet, und zwar in der Offline-Welt. In der
Genau.
Online-Welt ist das vielleicht heute eine Meldung, da gibt es morgen 5 Kommentare oder auch 50 und dann ist das so relativ schnell weg. Wenn ich aber was Bestehendes haben will, brauche ich natürlich Menschen, die daran auch die Idee weiter quasi mit Energie befruchten. Also das ist so das Thema. Deswegen gehört Frank das letzte Wort. Hast du für 2025 für deine Wunschzielgruppe Unternehmer, die irgendwo ansiedeln, Infrastruktur, die größere Projekte haben, hast du da eine Sache, wo du sagst, also das, da müssen sie unbedingt drauf achten. Es kann etwas sein, was du schon gesagt hast, aber dass wir zum Schluss etwas haben, wo wir sagen, also das muss jetzt hängen und daran kann jetzt keiner mehr scheitern. Der Frank hat es jetzt dreimal erzählt. Das ist dein Schlussplädoyer.
Ganz entscheidend ist, wenn man eine Reputation aufbaut, Und da gehören sehr viele Player zu. Wir hatten die Felder ja bestimmt. Das ist Politik vielfach, das ist Verwaltung, das sind Medien, das ist die Gesellschaft, das sind Multiplikatoren. Dass man da genauso strukturiert vorgeht wie bei einer Fördermittel- oder einer Finanzierungsberatung oder bei einem juristischen Vertrag. Das ist nicht einfach mal so zu machen. Es ist genauso erforderlich, sich da konzentriert, strukturiert darauf einzulassen, einen Plan zu entwickeln und den dann auch begleitet, professionell begleitet, umzusetzen. Polterdiepolter und reinrennen in so ein Projekt zerstört häufig sehr viel. Und ich gebe nur ein Beispiel, was immer sehr gravierend ist. Da hat jemand ein tolles Projekt. Dann kommt jemand von den Medien und sagt, ach, erzähl doch mal. Dann steht diese Geschichte in der Zeitung. Und dann sagt der Entscheider in der Politik, was ist das denn für einer? Der erzählt den Medien die Geschichte und war noch nicht mal bei mir. Und schon ist die Tür zu. Also, Gewichtungen müssen rein, es muss nuanciert werden und so weiter und so fort. Also diesen Rat kann ich nur geben, diesen Bereich des Reputationsaufbaus genauso professionell zu betreiben wie andere Bereiche, juristische, finanzielle, Fördermittel etc. etc. Und dann werden die Projekte auch in der Regel Erfolgsprojekte.